D-Radio Wissen. Update.
Dieser Abend, meine Damen und Herren, ist ein guter Tag für die Demokratie in Deutschland.
Zumindest war es ein guter Tag für die AfD von Frauke Petri. Die Partei hat abgeräumt bei den Landtagswahlen gestern und hat sogar etwas geschafft, was in den letzten Jahren kaum noch gelungen war, viele Nichtwähler zu mobilisieren. Für die anderen etablierten Parteien ist dieser Erfolg ein Schock. Das ist jetzt Thema im Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
In Rheinland-Pfalz mehr als 12%, in Baden-Württemberg mehr als 15% und in Sachsen-Anhalt sogar 24%. Das ist ein beachtlicher Erfolg für eine neue Partei wie die AfD. Sie hat stark von der höheren Wahlbeteiligung profitiert. Die lag bei über 70%. Parteichefin Frauke Petri hat die AfD im Tagesschau-Interview deshalb als eine Volkspartei bezeichnet.
Für die AfD ist dieser Wahltag deswegen so entscheidend, weil wir in zwei großen Ländern, vor allen Dingen in Baden-Württemberg, mit einem so grandiosen Ergebnis von 15% und in Rheinland-Pfalz mit 12% eingezogen sind. Damit zeigt sich, was wir schon immer wussten, dass die AfD eine gesamtdeutsche Partei ist und wir werden für ganz Deutschland und Europa weiter Politik machen.
Die AfD ist jetzt in der Hälfte der deutschen Länderparlamente vertreten. Die anderen Parteien wollen aber nicht mit ihr zusammenarbeiten. Sie werfen ihr vor, ausländerfeindlich, islamfeindlich und antidemokratisch zu sein. Petri heute in der Pressekonferenz.
Denken Sie an Clans, an Stadtteile, in die die Polizei nicht mehr geht. Denken Sie an gewalttätige Angriffe von beiden extremistischen Rändern, links und rechts. Denken Sie daran, dass inzwischen Verhaltensweisen für Schülerinnen aufgestellt werden, die in nun züchtiger Bekleidung erscheinen sollen. Oder sogar öffentliche Einrichtungen wie Schwimmbäder, bei denen man über getrennte Rutschzeiten für Frauen und Männer nachdenkt.
Vor allem das Thema Flüchtlingspolitik hatte den Wahlkampf bestimmt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit dem CDU-Bundesvorstand überlegt, was schiefgelaufen ist und spricht von großer Unsicherheit bei den Bürgern.
Einmal im Blick auf die ungelöste Frage der vielen Flüchtlinge, auch Ängsten in Bezug auf die Integration, aber zum Zweiten auch in einer Skepsis gegenüber vielen etablierten Strukturen, sage ich mal. Auch das ist heute in der Diskussion deutlich geworden.
Und Merkel räumte ein, dass auch der Unionsstreit über die Flüchtlingspolitik nicht geholfen hat. Der wird aber wohl nicht aufhören. CSU-Chef Horst Seehofer fühlt sich bestätigt durch die Wahlergebnisse und hat einen noch stärkeren Protest gegen den Kurs der Schwesterpartei angekündigt. Für Merkel ist eine Antwort auf den Erfolg der AfD, das Thema innere Sicherheit demnächst stärker zu besetzen.
Der Silvesterabend in Köln hat schon eine große Verunsicherung ausgelöst. Dann über dieses Thema hinaus auch die Frage von Einbrüchen, über die Frage von No-Go-Areas, die es in den Städten gibt, für die Präsenz der Sicherheit insgesamt. Und hier müssen Lösungen gefunden werden. Und dann wird das auch die Möglichkeiten einer Protestpartei stark wieder einschränken.
Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel will sich nicht mit dem Wahlsieg der AfD abfinden.
Wir werden den Populisten nicht hinterherlaufen, sondern wir werden deutlich machen, dass in der Politik, im Alltag, für Menschen, in der Entwicklung in Deutschland, die SPD eine liberale Gesellschaft und sozialen Zusammenhalt zu ihrem Kernthema machen wird.
Nach den Landtagswahlen beginnen in den Parteien auch die Überlegung, wer mit wem eine Regierung bilden könnte. Die Siegerin in Rheinland-Pfalz, Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD, strebt ein Bündnis mit Grünen und FDP an. Eine rot-schwarze Koalition komme für sie nur als letztes Mittel in Frage. Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann will morgen mit den Sondierungsgesprächen beginnen. Erstmal mit SPD und FDP, danach mit der CDU. In Sachsen-Anhalt könnte es eine Regierungsmehrheit nur mit CDU, SPD und Grünen zusammengeben. Die Grünen haben sich dafür schon offen gezeigt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
In den sozialen Netzwerken fragen sich viele, ob die AfD-Wähler auch wissen, was eigentlich im Programm der Partei steht. Anna Prinz-Vogelfrei schreibt auf unserer Facebook-Seite, die AfD-Wähler würden sich mit ihrer Entscheidung, Zitat, selbst ans Bein pissen. Ist zwar erstmal schön warm, aber im Endeffekt vielleicht doch nicht so angenehm. Wer irgendwas durch die Wahl anderer Parteien lediglich quittieren will, sollte sich definitiv mit den Zielen der Partei beschäftigen, die er oder sie dann stattdessen wählt. Sonst macht man denselben Quark ja beim nächsten Mal wieder. Dann quittieren die Wähler den AfD-Quark, indem sie Rot oder Grün wählen. Da kann man sich doch Besseres vorstellen. Mario Sixtus fragt dagegen auf Twitter, und was macht ihr, wenn die AfD-Wähler gar nicht dumm sind, sondern die Positionen und Pläne der AfD toll finden? Holger Piel meint zu den Ursachen, das ist die Quittung für Hartz IV und andere unsoziale Reformen, die sich die SPD ausgedacht hat. Muss sich ganz schnell was ändern. meine Heimat, twittert: Wenn Merkel ehrlich wäre, würde sie vieles vom AfD-Programm wiedererkennen, als Merkel noch nicht grün-links war. Viele nehmen es auch mit Humor, zum Beispiel Batz auf Twitter. Petri sagt, die AfD hat eine breite Wählerschaft angesprochen. Glaube ich gerne. Nüchtern kann man die auch nicht wählen. Tim meint, Vorschlag: Sachsen-Anhalt opfern, AfD an die Macht lassen. So merken die Leute am schnellsten, dass AfD nur meckert, aber keine Antworten hat.
Was sonst noch wichtig war?
Trotz geschlossener Grenzen ist es offenbar hunderten Flüchtlingen gelungen, von Griechenland nach Mazedonien zu kommen. Unser Korrespondent Wolfgang Landmesser berichtet von dort für uns.
Am Mittag waren nach Schätzungen von Reportern vor Ort über 1000 Flüchtlinge aus dem Lager Idomeni aufgebrochen, darunter auch viele Frauen und Kinder. Etwa 5 Kilometer von Idomeni entfernt überquerten Hunderte von ihnen einen Fluss, wie auf über Twitter verbreiteten Fotos zu sehen war. Das andere Ufer des Flusses ist nur wenige hundert Meter von der mazedonischen Grenze entfernt. Die Menschen hofften offenbar, dass sie dort kein Grenzzaun mehr aufhält. Die griechische Polizei habe nicht eingegriffen, den Menschen aber mitgeteilt, dass die Aktion sinnlos sei. Auf der mazedonischen Seite warteten bereits Grenzschützer und sie müssten wieder zurück.
In dem Fluss wurden heute 3 Tote gefunden. Rund 12.000 Flüchtlinge in Idomeni warten weiter darauf, dass die Grenze nach Mazedonien doch noch geöffnet wird. Pegida-Chef Lutz Bachmann muss vor Gericht, weil ihm Volksverhetzung vorgeworfen wird. Das Verfahren startet am 19. April in Dresden und soll 3 Tage dauern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Pegida-Gründer vor, auf einer öffentlich zugänglichen Facebook-Seite Ausländer als Viehzeug, Gelumpe und Drecksback bezeichnet zu haben. Damit hat er aus Sicht der Staatsanwaltschaft eine Störung des öffentlichen Friedens in Kauf genommen. Volksverhetzung kann mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft werden. Deutschland liefert wieder Waffen in den Nahen Osten. Die Bundesregierung hat einen Verkauf genehmigt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Sie beruft sich auf ein Schreiben von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Saudi-Arabien soll 23 Hubschrauber erhalten, die auch militärisch genutzt werden können. In die Vereinigten Arabischen Emirate und den Oman dürfen außerdem hunderte Maschinengewehre und Pistolen geliefert werden. Allen 3 Staaten werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Nach dem Anschlag in Ankara hat die türkische Polizei 4 Verdächtige festgenommen. Medienberichten zufolge haben 2 von ihnen Verbindung zur Kurdenorganisation PKK. Seit dem Anschlag geht die türkische Regierung auch wieder stärker gegen Kurden vor und lässt die Luftwaffe Lager der PKK im Norden des Irak bombardieren. Bei dem Anschlag sind gestern mindestens 37 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt worden. Es ist schon der 2. schwere Anschlag innerhalb weniger Wochen in Ankara. Die Menschen dort sind verunsichert.
Unser Leben ist nicht mehr sicher. Die machen, was sie wollen. Wenn schon am Kızılay-Platz im Herzen der Hauptstadt eine Bombe hochgeht, wie soll man dann noch unbesorgt sein? Eure Religion, euer Vaterland, euer Faschismus, euer Machtstreben sind nicht das Leben eines jungen Mädchens wert. Euer Geld und euer Streben nach einem Präsidialsystem, das alles soll in Grund und Boden versinken.
Seit dem Sommer sind in der Türkei mehr als 200 Menschen bei Anschlägen getötet worden. In der Elfenbeinküste ist bei einem Anschlag gestern die Leiterin des Deutschen Goethe-Instituts getötet worden. Das hat die Zentrale in München bestätigt. Bewaffnete hatten gestern am Strand des Badeorts Grand Bassam im Süden der Elfenbeinküste das Feuer eröffnet und dann 3 Hotels angegriffen. Viele Menschen wurden getötet. Zu dem Anschlag hat sich der nordafrikanische Ableger der Terrororganisation Al-Qaida bekannt. Die Elfenbeinküste war bis jetzt nicht Ziel von Terroristen. Die Regierung hatte zwar mit Anschlägen gerechnet, aber nicht an der Küste im Süden, sondern im Norden, an den Grenzen zu Burkina Faso und Mali. Dort haben Islamisten in den letzten Monaten ebenfalls Hotels angegriffen und viele Menschen getötet.
Was noch wichtig wird:
Die Bundesregierung kündigt immer wieder an, das schnelle Internet in Deutschland auszubauen, unter anderem damit Firmen nicht den Anschluss verlieren. Zum Beginn der CeBIT hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel wieder einen Plan angekündigt. Unter anderem soll es eine eigene Bundesagentur geben zu dem Bereich und Milliarden Fördergelder für junge Firmen. Die Details stellt er im Laufe des Abends auf der CeBIT vor.
Und sonst in der Welt?
Jedes 3. syrische Kind kennt laut UNICEF nur Krieg oder das Leben als Flüchtling als Normalzustand. In einem Bericht schreibt das Kinderhilfswerk, seit Beginn des Konflikts seien rund 3,7 Millionen Mädchen und Jungen geboren worden. Das sind 1/3 aller syrischen Kinder. Mehr als 150.000 von ihnen sind als Flüchtling in einem der Nachbarländer von Syrien zur Welt gekommen und haben ihr Heimatland noch nie gesehen. Der Krieg in Syrien hält seit 5 Jahren an. In dem Bericht listet UNICEF auch schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Kinder auf. Sie werden getötet und verstümmelt, entführt oder als Soldaten rekrutiert. Die Kindersoldaten werden laut UNICEF außerdem immer jünger. Heute hat in Genf eine neue Runde von Gesprächen begonnen, um den Konflikt in Syrien endlich zu beenden. In London haben tausende Menschen gegen die Wohnungsbaupolitik der britischen Regierung protestiert. Sie trugen Banner mit Aufschriften wie »Ihr seid herzlos, wir sind obdachlos« oder »Ich ziehe nicht um«. Die Demonstranten sind der Meinung, dass die konservative Regierung der Tories die Mittelschicht aus dem Zentrum Londons vertreibt. Ein neues Gesetz sieht vor, dass auch städtische Wohnungen sich nach den Preisen privater Vermietungen richten müssen, wenn der Mieter über einer bestimmten Einkommensgrenze liegt. Außerdem dürfen Mietverträge nicht mehr unbegrenzt gelten, sondern haben in Zukunft eine Höchstdauer. Im letzten Jahr stiegen die Mieten in London um 14%. Immer mehr Menschen werden obdachlos. Eine palästinensische Lehrerin ist zur besten Lehrerin der Welt gekürt worden. Hanan Al-Khoub wurde in Dubai der Weltlehrerpreis verliehen, der mit $1 Million dotiert ist. Der Preis wurde zum zweiten Mal von der gemeinnützigen Warki-Stiftung vergeben. Die Laudatio hielt Papst Franziskus. Al-Khoub bekommt den Preis vor allem dafür, dass sie sich dafür einsetzt, dass Kinder mehr spielen dürfen und für einen gewaltlosen Umgang miteinander. Sie unterrichtet in einer Stadt in der Westbank direkt neben Ramallah. Das Preisgeld will sie dafür nutzen, Schülern, die Lehrer werden wollen, ein Studium zu ermöglichen.
Wissensnachrichten. Europa ist heute zum Mars gestartet, um da zu landen. Große Premiere, das gab es noch nie. Klaus Janssen aus der D-Radio Wissen Nachrichtenredaktion ist da. Klaus, wie ist die Mission gestartet? Alles nach Plan?
Alles nach Plan, ja. Also die Rakete ist heute Vormittag pünktlich gestartet. Alle Abläufe bei der sogenannten ExoMars-Mission sind bis jetzt so, wie sie sein sollten. Und am späten Abend wissen wir dann auch, ob sich die Sonde im All so ausgeklappt hat, wie sie soll, um dann richtig durchzustarten zum Mars. Dann wären wir nämlich pünktlich am 19. Oktober da, um dann zu landen.
Und das steht schon jetzt fest, dieses Datum?
Ja, also das ist alles haarklein berechnet. Die Wissenschaftler sitzen da ja auch schon seit ein paar Jahren dran, die beste Startzeit zu finden, die beste Route, alles rechtzeitig fertig zu bauen und so weiter. Europa ist übrigens nur eine Partei der Mission. Mit dabei ist auch Russland. Das ist nämlich die erste europäisch-russische Mondmission.
Okay, und was genau wollen wir da auf dem Mars? Also was ist das Ziel der Mission?
Also es hat schon mal eine europäische Mars-Mission gegeben, 2003. Die war aber noch ohne Landung. Da ist nur ein Satellit hingeschossen worden. Und da haben die Forscher schon gesehen, Moment, es gibt ja Methan auf dem Mars. Und Methan, das kann ein Zeichen für Leben sein. Kann, muss nicht. Das kann auch vulkanischen Ursprungs sein, aber die Chance besteht halt, dass es organische Moleküle auf dem Mars gibt, die bis jetzt keiner gefunden hat.
Und ExoMars soll jetzt also dieses Leben aufspüren, oder wie?
Ja, genau. Also jetzt, wo wir wissen, es gibt Methan, wollen wir rausfinden, wo genau gibt es denn sehr viel davon? Wo lohnt es sich zu suchen? Und die Antwort darauf, die soll ExoMars liefern, mit einem Satelliten, der sich den Mars von oben anguckt und mit einem Lander, der auf dem Mars aufsetzen soll und schon mal die Landung übt. Für 2018 nämlich, dann soll noch eine zweite Rakete Richtung Mars geschickt werden. Diesmal mit einem Rover an Bord, so einem ferngesteuerten Auto. Und der kann dann genau zu den interessanten Stellen fahren und auch bis zu 2 Meter tief bohren. Das ist so noch nie gemacht worden. Und viele Forscher hoffen, dass wir dabei Leben auf dem Mars entdecken können.
Die Mission ExoMars ist also jetzt gestartet. Mitte Oktober sind wir da, wenn alles klappt. Und 2018 gibt es eine zweite Runde. Mhm. Es gibt aber noch andere Dinge zwischen Himmel und Erde, ja, über die wir sprechen sollten.
Ich kann dir auch was sagen vom Koranfriedhof in Pakistan. Der ist nämlich voll. In Pakistan, da gibt es einen Berg in der Nähe der Stadt Quetta und da lagern Millionen alter Korane. Die Bücher liegen säckeweise in Tunneln, aber es passen halt kaum noch neue rein.
Warum lagern die da überhaupt?
Ja, weil man den Koran nicht einfach wegschmeißen darf. Wenn man sich schon von einem trennen muss, dann soll das respektvoll passieren und eine Möglichkeit ist halt begraben.
Und wo kommen dann jetzt die Korane hin, wenn der Berg voll ist?
Ja, der Mann, der den Koranfriedhof gegründet hat, der plant jetzt eine Recyclingfabrik. Von Religionsgelehrten hat er dafür sogar schon grünes Licht bekommen. Ist allerdings aufwendig. Also islamischen Vorschriften zufolge ist es auch okay, die Tinte unter fließendem Wasser von den Seiten zu waschen, wenn das Wasser danach korrekt entsorgt wird. Und das soll bei Quetta bald passieren. Aber bis diese Anlage dafür steht, werden wohl noch ein paar neue Tunnel in den Berg gebohrt zum Beerdigen.
Zum Schluss noch eine gute Nachricht für alle, die deren
Radio Wissen übers Handy hören wollen. Da gibt es nämlich eine Messeneuheit.
Ja, übers Internet kannst du uns natürlich jederzeit hören, auch unterwegs. Aber irgendwann ist dann vielleicht dein Datenvolumen durch. Dabei kann man die Radio Wissen ja auch über Digitalradio hören, ganz ohne Datenvolumen, so wie das alte UKW-Radio zum Beispiel auch. In Smartphones war Digitalradio bis jetzt nicht direkt eingebaut. Einige Firmen haben da immerhin Adapter für angeboten. Aber LG baut Digitalradios jetzt direkt in dein neues Smartphone rein. Das Gerät ist gerade auf den Radio Days in Paris vorgestellt worden.
Digital ist besser. Danke, Klaus.
Wetter.
Heute Abend ist der Himmel überall bewölkt, aber es bleibt noch trocken, dazu höchstens 6 bis 11 Grad. Nachts regnet es dann im Osten und Südosten bei Tiefstemperaturen von plus 3 Grad im Norden und minus 3 Grad im Süden. Morgen leider immer noch keine Frühlingstemperaturen, maximal 4 bis 10 Grad. Im Süden und Südosten regnet es weiter, sonst trocken, aber bewölkt.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.